Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten.
Mein heutiger Gast ist Daike Wilke, CEO und Co-Founder von Flexility. Seine Erfahrungen von Westafrika bis zur Arbeit an erneuerbaren Energiesystemen prägen seinen Blick auf Energie als zentralen Faktor für Entwicklung und Resilienz. Wir sprechen heute darüber, warum Energie in Europa zunehmend volatil und strategisch wird, wie Unternehmen resilienter werden können und warum Energieflexibilisierung der Schlüssel ist, um Energie künftig aktiv zu steuern, statt sie einfach nur zu verbrauchen. Daike, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist.
Ja, Klaus, freut mich auch. Danke für die Einladung.
Ich habe es eben in der Moderation schon gesagt, du warst ja in Westafrika und im Tschad auch noch. Wie bist du da hingekommen? Du hast ja auch gesagt, du kommst ja eigentlich aus Friesland. Da sind wahrscheinlich nicht alle aus deiner Schulklasse mit dir zusammen hingegangen, würde ich mal behaupten.
Ich glaube, es war schon immer eine Leidenschaft von mir, den Weg des größeren Widerstands zu gehen. Und deswegen schien mir das irgendwie spannender, nach Westafrika zu gehen als nach Neuseeland oder Australien. Und ich hatte geahnt, dass man da vielleicht auch was lernen könnte, was man woanders sonst vielleicht nicht lernt.
Ja, das heißt, das war im Studium noch oder wann bist du da hingegangen oder vorm
Nee, das
Studium?
war tatsächlich vorm Studium, sogenannter entwicklungspolitischer Freiwilligendienst.
Cool, den habe ich noch
Zivildienst.
nie gehört. Den entwicklungspolitischen
Ja,
Freiwilligendienst, geil.
also quasi so ein Bonus-Zivildienst, wenn man so will. Also ich wollte nicht zur Bundeswehr, ich wollte aber trotzdem auch irgendwas für die Gesellschaft machen. Und genau, da gab es dann von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit die Möglichkeit, sich da für verschiedene Projekte zu bewerben. Und mir war eigentlich vor allem wichtig, irgendwie was am Meer zu sein. Und ein Solar- oder Energieprojekt, das fand ich spannend. Und da bin ich dann tatsächlich da in Kamerun dann fündig geworden.
Okay.
Und da haben wir dann, da ging es darum, die machen viel Fisch, haben wir viel Fisch fangen und konservieren den, indem die den quasi räuchern. Und die räuchern den mit Mangrovenholz. Und das ist aber so ein Devil Circle quasi, weil die Babyfische in den Mangrovenwurzeln wiederum ihre Fischbabys drin aufziehen und dann dort auch ein Schutzraum stattfindet. Und wenn die aber natürlich dieses Holz dann verbrennt zum Räuchern, naja, und wir haben dann so ein Solartrockner-Prinzip dann dort etabliert, um möglichst weniger von diesem Holz dann zu benutzen und ja, also quasi Solarenergie betrieben ging das da dann schon los. Und das war aber nicht die Hauptherausforderung. Da gab es einige, also rostende Schrauben am Meer und natürlich auch korrupte Systeme. Und ich als junger Weißer da im Regenwald quasi. Also es war wild, kann man
Ja.
sagen. Aber es war auch spannend zu verstehen, wie letztendlich da alles funktioniert und was die Herausforderungen sind, wie die Märkte da zerstört werden oder kaputt gehen, worunter sie leiden, wie der Holzmafia, mein Chef, der hatte da auch im Regenwald gegen die illegale Holzabholzung gearbeitet und kam teilweise stark verwundet und misshandelt dann da wieder. Und ja, dann genau, weiß ich noch, habe ich da in Nigeria war ich dann auch in einem Wildlife Center und da sah ich dann Riesenstapel voll mit Stielkettensägen und die haben dann da die Cross River Gorilla dann aufgefangen und aufgezogen. Und ja, da habe ich das erste Mal auch so das Gefühl gehabt, okay, hier gibt es irgendwie Impact, den man leisten kann, ne? Und da war mir dann auch relativ schnell klar, dass ich irgendwas mit Umwelt und Technik dann studieren möchte, wenn ich dann
Ja.
wieder zurück bin. Ja.
Wie passen jetzt die Stielkettensägen ins Bild? Mein Bruder hat ja lange bei Stiel gearbeitet, da werde ich hellhörig. Die waren
Nee,
dann für
das
die
ist einfach so.
illegalen Räubereien da, oder warst du da?
Ja, die haben die mit den ganzen Stielkettensägen haben die wurden letztendlich wird da der Regenwald abgeholzt illegal. Also Stiel ist da indirekt sozusagen mit gutes Produkt könnte man sagen
Ja.
drin verwickelt und das waren wirklich Berge, ne? Also die dann da gesichergestellt wurden neben den ganzen heimatlosen Gorillen.
Krass. Gut, das heißt, spannende Zeit in Afrika erlebt. Das waren 9 Monate, ganzes Jahr, oder wie lange hast du
Das war
da?
ein ganzes Jahr.
Cool.
Genau, und ich habe bei verschiedenen Projekten mitgemacht. Wir haben auch, weiß ich, Fairtrade war auch so ein Ding, ne? Also,
Ja, ist das wirklich Fair Trade dann, oder wie fair ist es? Weil da bin ich mir auch mal unsicher, wenn das da irgendwie drauf klebt. Wie ist dein Eindruck da vor Ort?
tja, also ich habe schon meinen Glauben da verloren an Ordnung, weil ich viel gesehen habe, auch viel korrupte Systeme einfach miterlebt habe und auch gesehen habe, wie, also wie ich als privilegierter Weißer da auch komplett beipassen kann und auch teilweise muss, um da irgendwie auch mit meinem gewohnten Essensstil und was weiß ich halt irgendwie auch klarzukommen. Ja.
Okay, krass. So, zurück in Deutschland, hast du studiert, Hannover hat es gesagt. Was genau war das? Das hatten wir eben noch nicht gesprochen.
Ja,
Was?
also Verfahrensenergie und Umwelttechnik, letztendlich ziemlich maschinenbaulastig, alte Industrie könnte man auch sagen. Fiel mir dann auch erst nach ein paar Semestern auf, aber war dann doch genau das Richtige für mich. Und ja, da habe ich dann ja auch den einen meiner Mitgründer dann kennengelernt in der Bierbrau AG. Eine Geschichte, die ich auch immer gern erzähle, weil Bierbrauen auch Verfahrenstechnik ist. Und das ist schon schön, wenn man dann mal verstanden hat, wie das da alles zusammenkommt. Ja, genau, wir haben da den Exmatrikulator erfunden, also ein Bier, was auch schon relativ schnell dann einen betrunken macht und gegebenenfalls auch exmatrikuliert, wenn man nicht aufpasst.
Okay, weil es besonders viel Zucker hat, damit es schnell ins Blut geht, oder was ist die Ursache oder noch
Ich
andere
kann es dir nicht
Ursachen?
genau sagen, weil man natürlich an eine Grenze kommt vom Alkoholgehalt irgendwann. Aber wir haben da gewisse Optimierungen in diesem Bierbrauprozess dann implementiert. Und vielleicht hat das auch damit zu tun gehabt dann am Ende.
Okay, cool. Aber das
Ja.
heißt, ihr habt aus dem Studium heraus gegründet, oder war da noch zwischen was anderes? Weil
Da ist noch viel dazwischen passiert. Also Justus und ich haben uns da kennengelernt. War da schon, die Aufgabenteilung war da schon immer klar, wie wir uns gut ergänzen. Und vor allem in den Laboren, das ist ja immer so, man hat so viele Sachen gleichzeitig, da muss man echt gut gucken, wie man sich da gut aufteilt. Und da war das eben genau so. Und dann verging aber noch mal eine ganze Zeit. Also ich habe dann noch ein Jahr auch in Spanien studiert und habe dann richtig Lust bekommen auf meinen Masterstudiengang in Braunschweig, wo ich den anderen Leon, meinen anderen Mitgründer, kennengelernt habe. Weil ich habe im Bachelor eigentlich gesehen, okay, wir arbeiten hier mit fossilen Energien insbesondere und die Industrie braucht ziemlich viel Strom. Wo kommt dieser Strom her? Wir bilanziell gesehen importieren wir ziemlich viel Energie und wenn wir jetzt diesen Strom aber also erneuerbar herstellen wollen, dann muss das eine ganze Menge sein. Und wie das gelingt, das ist eigentlich seit diesem Studium so die Frage gewesen, der ich auf den Grund gegangen bin. Und in meinem Masterstudiengang dann mit Leon hatte ich endlich irgendwann das Gefühl, das verstanden zu haben, wie das denn alles eigentlich funktionieren könnte. Anfangs war ich noch so naiv, also bevor ich studiert hatte, dachte ich, ach scheiße, jetzt muss ich ja noch studieren, das dauert ja ein paar Jahre. Nicht, dass die ganzen Probleme dann schon gelöst sind.
Ja gut, da machst du ja manchmal die Politik und die Schnelligkeit der Menschen auch in
Ja.
Deutschland leicht, dass noch nicht alles erledigt ist. Aber ich kenne das Gefühl, dass ich manchmal
Ja.
gedacht habe, okay, bis zur Rente musst du noch dreimal was Neues machen. Also es kann nicht reichen bis 2045, keine Ahnung, was in die Rente gehe. Aber ich glaube, es bleibt da
Ist
erstmal.
erschreckend, ist ehrlich
Ja,
gesagt
ja, ja,
erschreckend.
ja. Und wobei, es ist ja in vielen anderen Bereichen so disruptive Veränderungen gibt. Wenn du überlegst, du hast ja auch noch vielleicht ein Handy gehabt mit Knöpfen drauf und sowas, wie schnell alle im Grunde da ein Smartphone hatten, wie schnell wir jetzt mit KI alle angefangen haben. Und wenn ich dann überlege, ah, wie unfassbar langsam die Energiewende manchmal vorangeht, obwohl wir ja tatsächlich jetzt in den letzten 3 Jahren beim Ausbau der Erneuerbaren unfassbar schnell waren, aber genau bei deinem Thema, beim Thema Flexibilität, ich wahrnehme, dass wir dann manchmal noch nicht so dynamisch unterwegs sind.
Wie heißt es so schön? Es dauert erstens immer länger und zweitens, wie man denkt. Also,
Ja.
ja,
Sehr gut.
ich
Aber Ja.
Anderes Thema, könnte man
Ja.
fast schon sagen.
Genau. Die Frage ist, also ich habe das natürlich nochmal durchgeguckt, jetzt hier bei LinkedIn, da waren ja echt doch viele lustige Stationen, die du gemacht hast, in Madrid, TLK Thermo GmbH, dass du da nochmal irgendwie modelliert hast. Aber das spricht ja für dich, dass du tatsächlich viele Sachen dir angeschaut hast, viele Sachen tatsächlich ausprobiert hast. In Wolfenbüttel war es auch nochmal, dass du da
Ja,
nochmal so modelliert
da habe
hast.
ich ganz viel gelernt. Ich habe dann so Wärmenetze simuliert, modelliert. Da wurde auch eins von dann umgesetzt. Und da ging es dann eigentlich los, dass ich gemerkt habe, ach Scheiße, das muss ja auch alles irgendwie bezahlbar sein. Also du kannst es modellieren, simulieren, so ist schon mal super Haken hinterher, läuft, physikalisch klappt das. Und dem Ingenieur wird ja aber erst sehr spät eigentlich, wenn überhaupt, beigebracht, dass ich das auch rechnen muss. Und dann kam ich bei diesen Wärmenetzen dann eigentlich schon, da haben wir dann so saisonelle Speicher, habe ich dann da modelliert, ne, also so große Wärmespeicher, die aber dann auch nur ganz ebenso die Wärme schaffen, aus dem Sommer in den Winter zu bringen. Und dann war eigentlich relativ schnell klar, okay, wir müssen hier mit flexiblen Stromtarifen arbeiten, um kostengünstig die Wärmebereitstellung in Quartieren zu ermöglichen.
Okay, aber
Und
da
dann
warst du
habe
früh
ich.
da dran. Das war ja auf der Zeitachse 2018, 2019 die Ecke. Da hat
Ja.
ja haben die wenigsten damals über flexible Stromtarife
Ja,
gesprochen. Ja,
niemand,
gut,
würde
ja.
ich. Also, es war auch eher so der Ausblick von meiner Studienarbeit damals, weil die Modellierung hatte das natürlich gar nicht mit berücksichtigt. Wir haben mit Fortran auch noch modelliert, sondern auch noch so eine Asbach-Programmiersprache.
Ja.
Ja, das war wild und ja, bin da eigentlich dieser Sache dann immer mehr auf die Spur gegangen, auf diesen datenbasierten Methoden, weil ich gemerkt habe, okay, man braucht eine statistische Auswertung. Es reicht nicht einfach nur eine Modellierung zu machen. Man muss es wirklich statistisch auswerten und dann auf der Basis weiterentwickeln. Also ja, dann kam ja meine Masterarbeit, die dann schon auch eigentlich einen Schritt weiter ging, wo ich dann auch wieder ein bisschen naiv war, weil es dieses Tiefkühllager gab, relativ neu in Wilhelmshaven, also ein paar Jahre alt erst. Und ich dachte, wow, hier muss ja echt eigentlich der neueste Scheiß verbaut sein. Und dann war das aber alles nicht aufeinander abgestimmt, weil das dann der Jade-Weser-Port noch nicht so stark ausgelastet war. Und dann liefen da die BRKWs auf 50% und es gab keine PV-Anlage, das Dach war auch nicht dafür ausgelegt und ja, und die Absorber, die liefen nicht richtig. Und ich habe mir da nur Feinde gemacht, weil ich alle immer gefragt habe, was ist denn hier eigentlich los? Und da habe ich gemerkt, wie schwer das eigentlich scheinbar wird, da wirklich was zu drehen, und bin da aber letztlich dran geblieben und habe dann ja, da im Grunde einen datenbasierten Zwilling gebaut, um zu modellieren, wie wäre es denn, wenn man jetzt eine PV-Anlage hätte, die BRKWs vernünftig betreiben würde, und was würde man dann da an Geld sparen? Und das war eine ganze Menge, was dann dabei rauskam. Pro Jahr irgendwie, sechsstelliger Betrag, mittlerer sechsstelliger Betrag. Und das hat einiges ins Rollen gebracht. Also seitdem hat sich zumindest viel verändert. Das lag bestimmt nicht nur daran, aber
Okay,
ja.
das heißt, es war wirklich rein das Geld, weil die Menschen selber waren wahrscheinlich immer noch wenig motiviert, es alles zu ändern. Aber wenn der Kostendruck so groß ist, dann ist die externe Motivation hinreichend, oder?
Ja, an dem Standort jetzt weiß ich gerade gar nicht so ganz genau, aber also es ist immer natürlich eine Gemengelage mit verschiedenen Punkten, aber prinzipiell sieht man ja schon, PV-Anlage ist mittlerweile Standard. Es gibt sogar verschiedene Geschäftsmodelle, die das mit berücksichtigen, und die Temperaturabsenkung dann, wenn der Strom günstig ist, wird eigentlich auch bei neuen Tiefkühllagern eigentlich standardmäßig jetzt schon gemacht. Es ist ja auch gar nicht der große Hokuspokus, sage ich jetzt mal. Aber die Kombination mit BRKWs, mit PV-Anlage, mit vielleicht noch Reststrom, Einkauf und Optimierung, das ist dann eher so das, wo wir wahrscheinlich dann auch relevant werden, um dann mit einer selbstlernenden KI anzugreifen und zu steuern, zu optimieren. Also ja, zurückblickend. Fällt gerade ein, es gab auch noch ein, zwei Stationen dazwischen, weil ich war ja auch noch im
Wobei,
Tschad.
warte mal kurz, sage, beim Frostlager, ich was gesagt, also beim
Ja.
Tiefkühllager, Wie groß ist der Temperaturhub, der dem, ich sag mal, Material da drin zugemutet werden kann? Sind das irgendwie plus, minus 2 Kelvin? Sind das irgendwie 10 Kelvin? Weil gefroren ist es eh. Was geht da? Und vor allem pro Kelvin, dass man ein Gefühl bekommt, wie viele Kilowatt, Megawattstunden können da tatsächlich dann eingespeichert werden. Hast du da so ein paar Daten, dass man ein Gefühl dafür bekommt, was da wirklich für ein Potenzial schlummert?
Ja, also es kommt drauf an. Es macht auf jeden Fall nur Sinn im Tiefkühlbereich, weil ansonsten hast du oft sehr sensible Ware und man muss diese Komplexität sehen. Gerade auch wenn es ältere Läger sind, dann sind natürlich Transmissionsverluste höher und so weiter. Idealerweise hat man Hochregalläger und dann hat man auch schon mehrere hundert Kilowattstunden Speicher da drin, die man auch wirklich nutzen kann, wo man auch wirklich dann ja, vernünftige Speicherfähigkeit drin hat. Vielleicht nutzt man auch noch Phasenwechselmaterial, da sehen wir auch sehr, sehr gute Ergebnisse.
Ah,
Ist
okay.
auch günstiger als Batteriespeicher, man muss immer so den Use Case sich genau anschauen. Auch der Platz ist natürlich auch so ein Thema. Verfügbarkeit und dann ja, dann macht das in der Regel eigentlich schon auch Sinn. Aber wie gesagt, nicht im frischen Bereich. Und wenn es Lebensmittel sind, dann hat man so 5, 6 Kelvin auf jeden Fall, die man auch gerne nutzen kann. Wir haben aber auch einen Kunden, der hat zum Beispiel keine Lebensmittel da drin und da haben wir dann auch mal 10 Kelvin nutzen, ne? Der will eigentlich nur gefrorenes Wasser, also, beziehungsweise das ist auch Phasenwechselmaterialhersteller für den Transport, ne? Und da hat man dann ein bisschen mehr Flexibilität, ja.
Okay, krass. Und welches Material setzt man da ein? Was hat den Phasenwechsel bei minus, keine Ahnung, 20 Grad oder
Das
sowas? Was
sind
ist?
so Salze, müsste ich jetzt ehrlich
Okay.
gesagt schauen, das machen wir ja auch nicht selber, sondern das kaufen wir dann dazu oder vermitteln
Ja.
das dann, ja, genau. Also
Cool.
da haben wir uns ja viel mit beschäftigt und auch wir haben tatsächlich ja auch so die Abtauvorgänge, da sind wir tatsächlich auch relativ tief reingegangen, ne? Weil das kennt man vielleicht von zu Hause, vom Kühlschrank, der muss ja auch mal abgetaut werden, dieses Tiefgefach, sonst ist irgendwann kein
Ja.
Platz mehr, voll lauter heiß, ne? Wir
Ja.
haben Übertragung, ist dann einfach schlecht. Und das muss eben in diesen Tiefkühllagern öfter passieren, also mehrmals am Tag sogar. Kommt eben
Krass.
viel natürlich feuchte Luft rein. Das wird direkt, ne, wenn du es ganz schlimm hast, schneit es in den Tiefkühlagern. Alles schon erlebt. Aber da sollte man auch besser die Finger schon lassen, weil da haben wir auch viele Erfahrungen dann gesammelt. Aber ja, genau. Also das ist eine Komplexität auf jeden Fall, die wir da auch sehen. Und deswegen machen wir auch nicht mehr nur noch Tiefkühllager, weil es ist schon ganz schön herausfordernd teilweise auch, muss
Okay,
man sagen.
cool. Welche Stationen sind für Flexility noch relevant auf deinem bunten Lebensweg, Deike?
Ja, also ich glaube, was mich immer angetrieben hat, war wirklich diese Neugierde. Und Afrika habe ich eine Leidenschaft entwickelt, nachdem ich da in Kamerun war, weil ich immer gesehen habe, es gibt ja so schöne Sprichworte, in Afrika haben die Leute die Zeit und wir haben die Uhr, ne? Also und solche Sachen, das ist schon sehr lebensbejahend einfach da, ne? Wenn du dir überlegst, wie die Menschen da leben und was man da lernen kann. Ne? Ich habe auch in Kamerun hatte ich einen unglaublich tollen Chef, der sehr spirituell war und ich habe Situationen mit dem durchstanden, wo ich dachte, wo man rational, als rationaler deutscher Europäer eigentlich sich sagt, wie soll das funktionieren? Ne? Also wir sind 8 Stunden lang da mit so einem Toyota durch den Regenwald gefahren, ohne eine Batterie dabei zu haben. Und die wussten eigentlich auch nicht, wie lange der Sprit noch reicht. Ne? Und dann hat er einfach gesagt, ja, hier, ich sorg mich drum sozusagen durch seine Spiritualität. Und also wie man einfach Sorgenlosigkeit habe ich da vielleicht ein Stück weit gelernt oder auch zu wertschätzen, okay, wie kann das eigentlich sein, dass die Leute dort im globalen Süden für uns rational gesehen so viele Probleme haben und wir hier machen uns aber eigentlich alles zum Problem. Und da hab ich total viel gelernt, gerade auch für die Gründung für Flexility, um eigentlich zu sagen, es ist ein Riesenprivileg, das überhaupt machen zu dürfen, diese Chance hier zu haben, diese Sicherheit zu haben, so ein System, auch wenn man natürlich an vielen Ecken und Enden mal klagen kann. Aber das sehe ich als ein Riesengeschenk eigentlich und diese eine Station im Tschad, wo ich eigentlich auch damals mit Africa Green Tech in diese Mission gegangen bin, wo wir das Land, das energieärmste Land, also die Menschen verbrauchen da 25 Kilowattstunden pro Jahr
Oh
im Durchschnitt.
ja.
Ja, genau, das ist das, was man mit seinem Elektroauto in der Viertelstunde
Ja,
machen
für die
würde.
Stunden ist übertrieben. Stündchen brauchst du ja für Stunden. Also. Aber es ist krass. Ich hatte gerade, ich werde heute Morgen in der Vorlesung für Deutschland sind wir ja. Ich habe die Jahreswerte nicht gespeichert. Ja, alleine der menschliche Körper, das habe ich gerade im Kopf, macht ja ungefähr 876 Kilowattstunden im Jahr. Das heißt, alleine wir mit unserer körperlichen Energie ist ja viel, viel mehr, als was die praktisch dann on top noch verbrauchen. Das heißt, man spricht ja manchmal von so Energiesklaven, die hinter uns stehen, die im Grunde uns dann mit Öl und sonst wie alles abnehmen. Das heißt, die haben da eigentlich nur ihre eigene körperliche Arbeit, die sie verrichten und 0, fast gar nichts, was da on top hinzukommt. Krass. Das ist wirklich wenig.
So, und dann hatte ich da die Chance da, also wir hatten, oder vielleicht noch mal kurz zum Tschad. Tschad ist, liegt im südlichen Sahara, kann man sagen, aber auch schon viel Wüste, ne? Also neben Niger und am Tschadsee, wovon nicht mehr so viel Wasser da ist. Also viel, viel Sonne und viel Wind auch, ne? Also Riesenpotenzial. Und wir hatten die irre Idee. Also beziehungsweise Thorsten Schreiber hatte da halt seine Connections gemacht mit dem Präsidenten, dass dort nicht nur Container hinkommen, sondern dass wir auch mit dem UNHCR, wo Hunderttausende Geflüchtete sich ansammeln, dass dort im Grunde Solaranlagen gebaut werden, ne, dass wir, mein Job war es, die ganze Energieinfrastruktur zu sichten in den ganzen Städten. Das sind also Inselnetze mit verschiedenen Spannungsebenen, ne, wo jeder mit so einer Klemme sich dranhängt und wo man dann ja einfach erstmal Inventur macht sozusagen, ne. Und dann sind wir dahin, waren ein knappes halbes Jahr, waren wir da, haben irre wilde Berechnungen gemacht, Museen von Generatoren gesehen, also weil die natürlich alle bei der Hitze, das ist 40, 50 Grad, dann irgendwann den Geist aufgeben, ne? Die mal irgendwann, siehst du dann, die Franzosen waren ja irgendwie 1970 da das erste Mal und siehst du wirklich, wann dann der neue Generator kam und wie das Geld dann immer knapper wurde und so. Genau, also Riesenpotenziale. Und auch natürlich der globale Süden als der neue Zukunftsmarkt. Ist ja immer noch so. Ja, aber sind dann da letztlich auch sehr stark gescheitert, weil natürlich das Geld fehlte, Hochrisiko, also mehr Risiko geht eigentlich gar nicht. Es wurde am Ende dadurch auch nochmal, es ging dann auch durch die Tagesschau, weil der Präsident dann getötet wurde von Rebellen, die aus Libyen dann kamen und wir hatten dann auch alle Kurve, es war irre. Es war wirklich, das kannst du nicht mehr erzählen. Eigentlich war die Idee da auch wir hatten ein Kamerateam dabei, die haben alles gefilmt und so weiter. Ne? Das sollte halt richtig fett gemacht werden. Wir durften damals halt auch nichts sagen. Ne? Also es war alles komplett top secret, aber das hätte richtig fett werden können. Aber tja,
Weiter gestrandet.
es ist dann am Ende leider nicht. Und ein Kilo Eis kostet dort 3 Euro. Das habe ich immer noch in Erinnerung, weil also ich bin als Vegetarier hin, ich bin als Flexitarier zurück, weil du kannst dich da nicht ernähren, wenn du nicht Fleisch isst, weil das ist im Grunde der Speicher, ne? Die Hühner, die laufen da so lange rum, bis die Kopf ab, ne? Und Gemüse wird halt ganz schnell schlecht und da ist so viele Stromausfälle. Ja.
Krasse Welt, was du da erlebt hast. Und dann gab es noch so eine kurze Station, bevor Flexibility kam, du warst auch noch Startup-Berater. War das etwas Hauptberufliches oder sowas macht man ja häufig auch irgendwie als nebenberufliches Engagement? Wie bist du da reingekommen?
Ich bin danach, weil ich war eigentlich nicht mehr zu gebrauchen für die normale Berufswelt. Also wirklich, ich war ja total Feuer und Flamme. Ich hatte mir selber auch gesagt, okay, es gibt jetzt noch 7 Jahre. Das war irgendwie nach der großen Dürre sozusagen. Also wir hatten ja, ich glaube, 2017, 2018 war es so ganz heiß. Und da hatte ich mir gesagt, okay, alles klar, in den nächsten 7 Jahren gibt es jetzt Vollgas für Klimaschutz und so. Und ja, dann bin ich dann aus dem Tschad wiedergekommen und wusste überhaupt gar nicht, wie soll das denn jetzt hier, was machen die hier in Deutschland, ne? Wie soll das denn funktionieren? Und dann habe ich bei so einem Projektingenieur Büro angefangen, die waren erstmal eine Woche nur mit ihrer Telefonanlage beschäftigt. Und ich konnte es wirklich überhaupt gar nicht aushalten. Also es war für mich nicht ertragbar, wie man sich mit solchen Sachen nur beschäftigen kann, nach dem, was ich da alles gesehen hatte.
Ja.
Und zum Glück hatte ich dann da meinen damaligen Coach kennengelernt, der bei Airbus quasi gegangen wurde. Ne? Das ist ja, gab es ja damals dann auch nach Covid da diese große Kündigungswelle, damit man die Aktionäre da einmal befriedet. Und da hat er dann von seiner Abfindung konnte sich ein Segelboot kaufen und ich hatte einen Segelschein und brauchte mal irgendwie ein bisschen Wind um die Ohren. Und dann sind wir, also wir kannten uns eine Woche und dann sind wir eine ganze Zeit lang segeln gegangen. Sind wir bis nach Norwegen sind wir fast hochgesegelt. Und da habe ich dann eigentlich gemerkt, okay, ich will mich selbstständig machen, weil anders funktioniert das hier nicht. Und dann bin ich so in die Jobs dann letztendlich reingestolpert. Ne? Also hast du, glaube ich, auch in einer Folge mal erzählt. Man macht dann ja dann alles das, wo man glaubt, dass man irgendwie hilfreich sein kann. Und ja.
Ja gut, aber ich glaube auch fest daran, oder bin ich bei deinem spirituellen Chef aus Afrika wieder, dass er im Grunde das Leben einem immer Angebote macht. Und wenn man halt alles immer dankend ablehnt und sagt, nee, nee, mach ich nicht, mach ich nicht. Ja, was soll denn noch kommen, damit du im Grunde da mal deine Berufung findest? Also ich nehme tatsächlich auch vieles wahr, guck da rein, guck, ob es mir gefällt. Nicht geklappt hat es ja schon. Insofern kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber lass uns jetzt bei Flexality mal ankommen. Sonst, ich habe ja vorher gesagt, ich halte mich nicht ans Skript, aber heute haben wir uns wieder völlig am Skript vorbeigearbeitet. Aber Malte wäre total traurig, wenn wir jetzt gar keine Frage zu
Das
Flexality
stimmt.
stellen, weil dieses Thema ist so unfassbar spannend. Erzählt mal, was ihr da macht. Da sind auch Hauptkunden. Du hast schon ein bisschen angeteasert. Ihr guckt, dass ihr den Verbrauch optimiert, Strompreis optimiert, die KI fummelt damit rum, wobei ich weiß gar nicht, ob es KI ist oder eher Algorithmen sind, die ihr nutzt. Erzähl mal.
Ja, es ist KI, war eine Form der Algorithmik im Grunde, in der Mustererkennung, der Machine Learning kann man auch sagen, ne? Eine Form der KI. Wir kennen ja vor allem die LLMs, also die Large Language Models. Die finden wir uns eher nur in der Entwicklung Anwendung oder auch ich, also ich meine, jeder hoffentlich fast schon, ne? Bei uns ist es so, dass wir diese Daten, die in der Industrie angefallen sind, die ich da identifiziert hatte, also es sind teilweise hunderte, tausende Datenpunkte von Verbrauchern, Erzeugern, die nutzen wir, um letztendlich Verbrauchsprognosen zu machen. Und durch gezielte Steuerung, die eine Strompreiskomponente mit reinzubringen, um dann einen automatisierten Betrieb nach Strompreisen zu ermöglichen.
Okay, verstehe ich. Erste Frage, die mir kommt, ist, wie schafft ihr es denn, Flexibilitätspotenziale, die jetzt nicht unbedingt Ausfallzeiten waren, weil das habt ihr in den Messwerten ja auch drin, dass irgendwo mal ein Prozess ausgefallen ist, eine Maschine gestoppt ist, sonst so, das soll ja nicht regelmäßig wiederholt werden, damit man da irgendwie was hinbekommt. Wie bekommt ihr es hin, dass da, ich sag mal, sinnvolle Flexibilitäten gehoben werden, wo wahrscheinlich manchmal selbst der Anlagenfahrer sagt, nee, haben wir doch nie so gemacht, das fangen wir jetzt gar nicht erst an. Aber sie sind ja da. Kriegt ihr das auch raus? Testet ihr das oder wie macht ihr das sowas?
Also wir kommen meist jetzt nicht auf so wilde Ideen mehr, ne? Also meist nehmen wir dann halt schon klassische Speicher und das waren sozusagen in den Anfangsjahren waren das vor allem Tiefkühllager. Dann sind es aber so irgendwie so Heizpatronen, die dazu gekommen sind, die wir dann in die Steuerung mitgenommen haben, um dann ja letztlich auch Peaks zu reduzieren, aber auch letztendlich den Energieverbrauch, also Energieeffizienzpotenziale damit gehoben haben, die vorher, weil vorher liefen die teilweise einfach durch. Und dann Pufferspeicher, aber jetzt seit letztem Jahr auch Blockheizkraftwerke. Das heißt, diese Kombination aus Wärme, Kälte, aber auch elektrischen Verbrauchern und Erzeugern, das ist eigentlich so dieses in Einklang bringen von Verbrauch und Erzeugung auf der einen Seite. Und dann aber auch die Optimierung nach Strompreissignalen. Und
Aber
da haben
die
wir dann,
Optimierung wird dann
ja.
wahrscheinlich eher eure Flexibilitäten optimieren, die ihr mit reinbringt. Du hast gerade gesagt, ihr bringt das BKW vielleicht mit oder lasst es neu bauen, bringt den Batteriespeicher mit, irgendwie thermische Speicher. Am Prozess selber fummelt ihr dann gar nicht so viel rum, oder?
Nee, also das ist auch, also das ist das Spiel mit dem Feuer, sage ich mal so. Ne? Also
Aber das finde ich
das
wirklich
ist.
geil. Das kenne ich auch. Zum Beispiel
Ja.
Trimit oder was in Hamburg, die Aluminium herstellen, großen Stil. Die fummeln da ja dran rum und gucken dann, ah, was können
Okay.
wir da ein bisschen machen, ohne dass man im
Ja.
Grunde Gefahr läuft, dass man das Werk abschreiben muss, weil man da irgendwie so ein Super-GAU produziert hat. Aber das ist euch tatsächlich etwas zu heiß im
Naja, so
Augenblick.
groß sind wir vielleicht noch nicht, ne? So weit sind wir noch nicht. Also ich habe schon auch manchmal so lustige Gespräche mit Kunden, die dann sagen, ja, und dann bezahlen wir die Mitarbeitenden auch nach diesem dynamischen Strompreis und dann machen die halt mittags nicht alle zusammen Pause, ne? Weil da ist der Strom ja am günstigsten und so weiter, sondern produzieren durch, organisieren sich und so weiter. Aber das ist Wunsch. Denken noch, ne? Klar, wenn wir jetzt alle an einem Strang ziehen und nur noch den Klimaschutz oder Energieeffizienz und Kosten und also im Blick hätten, dann wäre das sicherlich denkbar, aber also da braucht man dann mehr als eine KI, da braucht man dann halt wirklich Organisationsmanagement und Change Management und was weiß ich, was alles dazugehört. Also da
Ja.
sind wir noch nicht. Nee, wir sind eigentlich bei den Systemen, die vollautomatisiert sind, die aber eben vielleicht vorher nur temperaturgeführt sind und wir ergänzen sie durch eine Kostenkomponente, um erstmal Transparenz natürlich reinzubringen und dann aber auch zu schauen, okay, was sind denn weitere Stellhebel, um das noch weiter zu optimieren. Und
Okay.
das sind also klassischerweise sind das jetzt, wenn ich nach in die Vergangenheit gucke, sind das Leistungspreise, Arbeitspreise, Eigenverbrauchsoptimierung. Und dann natürlich sowas wie Spotmarkt. Spannend wird jetzt kontinuierlicher,
Intraday.
Intraday, gerade auch weil Batteriespeicher natürlich jetzt auch ein ganz großes Thema sind. So, und dann, wir kommen sozusagen aus einer technischen Ecke und schauen uns jetzt eben auch diese Batteriespeicher an, die sonst eher klassischerweise aus dem Energiemarkt gesteuert werden.
Ja, richtig. Regelenergie macht sie dann aber nicht. Das ist nichts, was so Primärregelleistung, Sekundärregelleistung, weil die Anlagen könnten es ja wahrscheinlich auch, aber das ist natürlich nochmal eine Challenge mehr oder auch eine Komplexität mehr, die man damit reinbringen würde.
Das ist eine ganz spannende Frage, die wir gerade auch diskutieren, weil wir uns unsicher sind, wie lang überhaupt noch Regelenergie wirklich Geld bringt. Also es gibt
Ja.
da unterschiedliche Studien und manche sagen, das sind ein, zwei Jahren vorbei und es ist halt sehr kurzfristig und da wir eher so aus einem sehr technischen Bereich kommen, wo jetzt nicht nur Batteriespeicher eine Rolle spielen, ist diese Kurzfristigkeit, für uns ist schon 5 Minuten kurzfristig, aber Regelenergie muss ja noch kurzfristiger sein. Und das ist wahrscheinlich, lohnt sich das nicht. Aber naja,
Ja.
darüber kann man sicherlich streiten.
Das ist müßig. Dieselben Stimmen habe ich schon 2008 gehört, dass gesagt wurde, ja, der Regelenergiemarkt ist bald tot. Und tatsächlich kommt der immer wieder. Ich glaube persönlich auch, dass bei der geplanten Ausbaumenge an Batteriespeichern und der ausgeschriebenen Leistung, die wir in den drei Regelenergiemärkten haben, es eigentlich nicht mehr zu einer Renaissance der Preise kommen kann, dass das nochmal hochgeht. Ich bin aber die letzten 15, na Gottes Willen, 18 Jahre immer wieder überrascht worden, wie das Ding hochgeht, wo ich denke, es kann doch nicht wahr sein, dass es doch wieder so ein Lebenszeichen gibt. Deswegen, ich finde diesen Markt immer spannend. Ich glaube auch, dass er wahrscheinlich die nächsten 5 Jahre noch interessant ist. Die Frage ist, ob nicht eventuell ein wirklich ein cleveres Agieren am Intraday-Markt womöglich mehr bringt. Aber auch da streiten sich die Geister.
Also ich meine, das ist tatsächlich einfach ein Thema, was wir diskutieren. Und ich meine, wenn die Leon ist jetzt nicht hier, aber wenn die Algos dann am Ende das hinkriegen, ne, so what? Aber sie müssen halt auch konvergieren. Ne? Das ist halt der Unterschied zwischen dem, was ich in meiner Masterarbeit gemacht habe. Ne? Da konnten die in einer halben Stunde rechnen. So, und jetzt müssen sie halt einfach auch on point ein Ergebnis liefern. Also ein Ergebnis, ne? Ein Kosten. Optimiertes Ergebnis. Und das ist dann halt schon krass. Und wir sehen ja auch nicht, also wir nehmen ja nicht Batteriespeicher einfach nur alleine mit rein. Das ist ja quasi das, ich sag mal, das ist ja leicht. Das ist ja nicht unser Anspruch, sondern wir sehen eigentlich den Batteriespeicher als eine Ergänzung. Und sodass der Kunde, der mit eben auch flexible Prozesse hat, den Batteriespeicher vielleicht sogar ein bisschen kleiner auslegen kann, da noch Kosten sparen kann oder den eben auch besser betreiben kann. Ja, weil wir natürlich mit mathematischer Optimierung viel mehr rausholen können als jetzt nur mit einer regelbasierten Optimierung.
Ja, das stimmt.
Und dann spielt Regelenergie behind the meter nicht so die vordergründige Rolle, sondern es ist dann eher relativ weit am Ende, nachdem eigentlich schon Eigenverbrauchsoptimierung, Leistungspreisoptimierung, Pre-Day, also Day-Ahead-Optimierung, kontinuierlich und dann noch Regel, also weiß nicht, ob das nicht dann vielleicht ein bisschen Overkill ist.
Ja.
Aber wir werden sehen, Klaus.
Ja, gut, man muss ja tatsächlich da sich auch an einem gewissen Zeitpunkt entscheiden, mache ich das eine oder das andere. Das heißt, ich brauche eine gute Prognosequalität, was ich denke, was die beiden Märkte morgen hergeben. Und man kann es ja nicht doppelt vermarkten, die Leistung. Also insofern darf man sich da schon entscheiden, aber
Ja.
wir sind jetzt da tief eingestiegen. Lass uns nochmal über die Unternehmen sprechen, die ihr beglückt. Also es sind nach wie vor die Kühlhäuser, die irgendwo da mit drin sind. Was ist denn euer Lieblingskunde? Also du hast gerade gesagt, ihr wollt eigentlich die Kunden haben, die kompliziert sind. Ihr wollt nicht die haben, wo man im Grunde nur bei der Riechbalke hinstellt und es dann fertig ist, sondern ihr wollt wahrscheinlich was Komplexes haben. Was sind da das für Unternehmen, die für euch gut sind?
Ja, also vielleicht muss man dazu sagen, wir sind ja noch im Wachstumsprozess, ne? Und wir suchen natürlich nicht per se komplizierte Kunden. Wir suchen vielleicht, ich sage mal, Kunden, die eine Produktion haben, die da drin aber auch, die trotzdem ambitioniert sind, Elektrifizierung zum Beispiel voranzutreiben, ne? Die vielleicht von Gas auf Strom umsteigen wollen oder vielleicht sogar bivalente Systeme haben. Das ist für uns eine Komplexität, wo wir sagen, geil, ne? Da haben wir Bock drauf, das können unsere Algorithmen, da können wir einen richtigen Mehrwert liefern. Ein Kunde, der vielleicht eine PV-Anlage hat, die einspeist mit einem Direktvermarkter, der ready ist für eine Schnittstelle mit uns, ne? Dass man da auch noch einen Mehrwert schafft. Genau, ja, das kann ein Lebensmittelproduzent sein, das kann aber auch sonst ein Produzent sein, der irgendwie einen größeren thermischen Bedarf hat. Das sind eigentlich so die besten. Es kann eine Papierfabrik sein, theoretischen Chemiebetrieb, nur den geht es gerade nicht so gut. Ja.
Ja. Wie groß müssen die sein? Also wie viele Gigawattstunden brauchen die sinnvollerweise an Jahresverbrauch, dass es für euch spannend wird, da hinzugucken?
So
Was
ab
ist?
einer Gigawattstunde bis zu 15 Gigawattstunden, das ist eigentlich so das, was sehr gut passt. Alles, was kleiner ist, da funktioniert die Steuerung in der Regel nicht, ne? Das ist so das Problem, was man von zu Hause kennt. Die Geräte sind nicht ansteuerbar, ne?
Ja.
Also Spülmaschine funktioniert nicht, ne? Genau, Tibber und so, diese Probleme, die haben wir ja zum Glück dann nicht. Und wenn die Kunden noch größer sind, dann
Machen Sie es
natürlich auch
selber.
prinzipiell gerne. Aber dann, genau, dann machen sie es dann manchmal vielleicht auch selber oder haben halt Leute, die sich damit schon beschäftigen oder haben auch zu große Entscheidungsprozesse. So, ne? Ja.
Ja. Wir haben jetzt noch gar nicht über das Thema Resilienz gesprochen, ist mir gerade aufgefallen. Das hatte ich auch in der Anmoderation gesprochen. Wie glaubst du, dass diese Themen in den Unter also entweder bei euch oder auch tatsächlich bei euren Kundinnen und Kunden stärker ausgeprägt werden kann? Weil wir merken ja gerade wieder, ihr nehmt das Ding jetzt hier auf, Ende März, die Spritpreise sind sehr hoch im Augenblick. Wir diskutieren wieder darüber, wo wir eigentlich Gas herbekommen wollen und so weiter. Wie lebt ihr dieses Thema?
Ja, eigentlich seit der Ukraine-Krise gleich, vielleicht jetzt noch ein bisschen verstärkter, weil mit einem System wie unserem kann natürlich der Kunde ein bisschen das Risiko senken, in hohe Preise reinzukommen. Er bekommt mehr Transparenz in seine Prozesse und in seinen Verbrauch. Und ja, gerade auch die Umstellung von Gas zu Strom hilft dann natürlich auch, auch wenn, ja, so BRKWs kann man dann vielleicht auch, wenn es teuer ist, zuschalten und sonst wirklich möglichst auf ein Minimum reduzieren. Also die meisten unserer Kunden haben eigentlich diese Themen und auch ein gewisses Interesse natürlich da, die sehen die Zukunft, ne? Also ich meine, jeder. Ja, nicht jeder, aber die meisten, die diese Bilanz einmal aufmachen, ne? Also 70% des Energiebedarfs in Deutschland wird importiert und das, Quatsch, und ist fossil. Ja, also ja, wird importiert und ist fossil und ist natürlich dann diesen Schwankungen, sei es jetzt Iran, sei es Ukraine, sei es USA, ist auch ein Risiko, unkalkulierbares Risiko letztlich. Ist diesen Risiken unterlegen. Und die große Chance ist eigentlich bei den Industrieunternehmen, gerade auch behind the meter, vorhandene Netzanschlusskapazitäten zu nutzen und die so gut es geht wirtschaftlich zu nutzen. Die Herausforderung ist nur, dass die Kunden ja eigentlich ein anderes Tagesgeschäft haben. Also deren Business ist es nicht, eigentlich diesen Wert zu nutzen, ne? Und dann braucht es eben Partner wie uns, Projektentwickler, die das auf dem Schirm haben, Direktvermarkter, die das Thema auf dem Schirm haben, also innovative Energieversorger, und da gibt es auch nicht genug von, ist auch ein Problem. Natürlich Netzbetreiber, die das Thema sehen und da irgendwie auch eine intrinsische Motivation mitbringen, wobei das Thema wird zum Glück auch nicht.
Ich wollte gerade fragen, wo muss der Netzbetreiber euch helfen? Nur beim Messkonzept, oder? Oder
Nee,
gibt es noch mehr
das zum Glück diese
Interaktionen?
ganzen regulatorischen Themen, ne, die kann man bei uns direkt alle aus der Gleichung rausstreichen. Das ist ganz angenehm.
Das ist gut.
Genau. Aber trotzdem haben wir natürlich ein erklärungswürdiges Produkt, ne, weil der Kunde weiß, der Kunde denn, was er bekommt für seine EEG-Einspeisung, weiß er nicht. Der Kunde weiß oft halt gar nicht, was er zahlt. Und das ist natürlich eigentlich der erste Schritt, dass man anfangen muss mit Transparenz. Und das liefern wir auch mit der Software. Also wir bringen totale Transparenz in die gesamten Energieabläufe rein und schaffen dann auch noch die Möglichkeit, günstiger den Strom zu verbrauchen und eben die hohen Preispeaks auch zu vermeiden.
Ja,
Ja,
sehr gut.
Eigenverbrauchsoptimierung, all diese Themen. Eigentlich ein Muss, ne? Muss für die Industrie und auch aus der Hinsicht ein Muss, weil also ich denke immer, die Produkte dürfen auch nicht teurer werden. Also, wir haben halt auch noch ganz andere Motivationen, ne? Und die Lebensmittelbranche ist ja quasi, also wenn ich jetzt an die Logistiker denke, die sind ja quasi systemrelevant. Die Kühlkette, die ist halt da. Das heißt, Produkte werden im Zweifelsfall teurer, wenn Kühlung jetzt teurer wird. Bei der Produktion haben wir ein volkswirtschaftliches Problem, wenn die Unternehmen abwandern. Deswegen haben wir im Grunde ein gesellschaftliches Interesse daran, unsere Energiebilanz in den Griff zu bekommen. Und ja, das ist eigentlich auch der Grund, warum ich jeden Morgen aufstehe und daran arbeite, weil ich genau diesem Problem begegnen möchte.
Ja. Kann ich gut nachvollziehen. Da ist noch was vor dir. Also die Energiebilanz, also im Strom siehst du ja immer ganz gut aus. Das schreibt zwar auch mal die Bildzeitung, es hat mit dem Mega-Importer aus Frankreich oder irgendwas gehabt, was aber, wenn man das neben die anderen Importe stellt, neben Gas und Öl, Peanuts sind, also total unterbewertet. Lass noch mal auf die Zukunft am Ende gucken, Deike. Was ist das, was du glaubst, was in den nächsten Jahren wir an Veränderung sehen werden? Und was habt ihr vor? Wie reagiert ihr drauf? Was sind die Sachen, wo ihr als junges Unternehmen sagt, ah, okay, in die Richtung wollen wir mehr rein, weil wir glauben, da ist was zu holen, da können wir dem Land helfen.
Ja, wow, große Fragen. Also zum einen denke ich, wir müssen überall digitaler werden und es muss auch transparenter werden, wo Potenziale sind. Teilweise wird das ja auch schon viel gemacht, aber es ist eben nicht genug. Wir brauchen mehr Planbarkeit. Die Politik muss letztendlich idealerweise mehr Planungssicherheit geben. Dann sind die Netze natürlich ein Riesending, ne? Also es wird uns jetzt als Flexility nicht jetzt so stark betreffen, aber was in Front of the Meter los ist, muss mehr eigentlich ins Bewusstsein kommen, auch für die Unternehmen, damit dort auch Chancen geschaffen werden und auch privatwirtschaftlich genutzt werden kann. Damit wir da auch mehr Potenziale heben, weil ich weiß da immer noch nicht zuverlässig, wie groß die Auslastung tatsächlich im Durchschnitt ist. Und klar ist auf jeden Fall, nach Nennlast dürfen wir nicht weiter die Netze auslegen, was ist einfach zu teuer.
Was meinst du, was würde da helfen? Sind sie flexible Netzentgelte, die da helfen würden? Oder was ist das, wo du sagst, okay, das wäre klar, wenn wir
Ja,
das machen würden?
definitiv, und auch Pilotprojekte, die man dann promotet, wo man dann auch sagt, hier, guck mal, hier haben wir das mal ausprobiert und jetzt machen wir das, ne? Dieser Mut, wir brauchen da auch ein Stück weit Mut, weil ansonsten verarmen wir in Bedeutungslosigkeit, kann man schon fast sagen, verarmen wir, weil wir halt nicht vorankommen, ne? Der Smart Meter Rollout ist ja nur ein Beispiel oder ein Zeichen dafür. Und es gibt ja zum Glück auch Unternehmen, die da vorangehen, die dann mehr machen. Und es gibt Netzbetreiber, die dann mehr machen. Aber es muss natürlich schneller gehen. Wir brauchen das mehr. Und wir müssen auch mit dem Energiemarkt, mit diesen Dinosauriern, die es da halt auch immer noch gibt, ne, denen muss mehr zusammengearbeitet werden. Bastian Hallecke hat mal so ein schönes Buch geschrieben über Dino trifft Unicorn oder ne, so in etwa. Und da muss ich immer wieder dran zurückdenken. Ne? Man kann so viel voneinander lernen. Und da brauchen wir einfach mehr auch zwischen den Unternehmen, zwischen den Generationen Mut, Vertrauen, damit wir hier auch natürlich Geld in die Hand nehmen, um Innovationen umzusetzen. Und ja, das sehe ich in meinen Netzwerken, das sehe ich in unserem Gesellschafterkreis, sehe ich das. Aber ich sehe auch, was für ein Weg hinter uns liegt und was für ein Weg vor uns liegt und was bei anderen noch zu tun ist. Und überall höre ich die gleichen Themen. Und ja, gemeinsames Zukunftsbild würde sicherlich auch helfen, ne? Die Menschen zusammenzubekommen, aus ihren Silos rauszuholen, auch zu gucken, okay, was treibt dich an, ne? Was bringt dich nach vorn, ne? Also Perspektiven geben. Ja, aber das sind ganz andere Ebenen natürlich, die dann eher, die ich auch nicht lösen kann.
Ja gut,
Aber
aber du
schön
bist Teil
wär's.
davon, Deike. Also tatsächlich glaube ich schon, dass das sind ja alles Modelle, die wir als Menschheit entwickelt haben und die können wir als Mensch natürlich auch wieder ändern. Also die Regularien, die uns heute vielleicht manchmal noch im Weg stehen, sind natürlich von Menschenhand auch wieder zu ändern. Und ja, ich gebe dir recht, wenn man irgendwas auf eine Art und Weise 30 Jahre lang gemacht hat, ist es echt schwer, da zu sagen, okay, ich ändere das jetzt und mache das komplett anders. Und dabei hilft es aber tatsächlich immer wieder miteinander in Kontakt zu treten. Ich kenne viele Menschen, die jetzt auch bei den Dinos arbeiten, bei, jetzt nennen wir mal RWE oder E.ON oder sowas, die sind auch frisch drauf. Und wo ich mich frage, okay, wie kommt es denn zustande, dass ihr manchmal als Organisation dann Entscheidungen trefft, wo ich denke, komisch, kann man auch anders sehen, weil die Menschen selber sind tatsächlich häufig gedanklich dann weiter, als vielleicht manchmal dieses Korsett sie dann in der Praxis wirklich frei handeln lässt. Gut.
Ja, voll. Also, und ich meine, gerade das ist halt auch eine enorme Chance, die wir haben, ne? Diese Flexibilität zu nutzen in Europa, ne? Also auch als manche sagen ja, Flexibilität ist das neue Gold oder ist die neue Währung oder was weiß ich, ne? Ja, vielleicht schon. Aber dann lasst uns den Scheiß jetzt hier auch ausrollen, ne? Und nicht halt immer nur irgendwie ablenken mit neuen Verhinderungsgesetzen oder dann doch irgendwie klaren Zahlen zu Gaskraftwerken, aber halt unklaren Zahlen zu Batteriespeichern und so weiter, ne? Und ja, in unsere Unternehmen vertrauen und ja, was wagen, ne? Und ja, du hast recht, wir können was ändern und ich glaube, wir sind auch dabei, wir kommen mittlerweile in so einen Druckbereich, dass auch was geändert werden muss.
Ja.
Trotzdem sehe ich viele Menschen noch in ihrer Bubble hängen, ja. Und ich sehe diese Bubbles noch nicht so richtig aufplatzen, weil es halt trotzdem immer noch die Algorithmen sozusagen von denen noch stärker sind als unser. Also unser Phenoms-Algorithmus muss noch stärker werden, könnte man auch sagen. Ja, noch einiges zu tun, aber auch gute Leute da, die dazu Lust haben. Und ich glaube, das ist ja auch das Wichtige, letztendlich die positiven Sachen eben im Fokus zu haben. Die Technik ist da, vielleicht fehlt noch ein bisschen Intelligenz, aber das kriegen wir hin.
Ja. Und die guten Leute kommen tatsächlich tendenziell im Augenblick aus den USA wieder, habe ich schon vernommen, dass da teilweise Menschen wieder zurückkommen, die sich da vielleicht manchmal nicht mehr so wohlfühlen, wie das vielleicht vor 10 Jahren noch der Fall war. Das macht vielleicht auch Mut, aber ich fand dein Plädoyer, lass uns den Scheiß ausrollen, gut, das würde ich als Schlusswort stehen lassen, dass wir da einfach in die Umsetzung kommen und es machen. Und ich bin bei dir, dass wir auch ohne die Prozesse auf links zu drehen, da habe ich heute gelernt, da ganz viel Flexibilität im industriellen Bereich heben können. Und ich sage danke für heute, Deike, dass wir im Grunde da mal eintauchen konnten, was Flexility macht. Und ich bin mir sicher, dass ihr in den nächsten Jahren noch viele tolle Projekte umsetzen werdet, an die ihr heute noch gar nicht denkt.
Und ich freue mich auf weitere Podcasts von dir, Klaus. Vielen Dank.
Danke, mache ich auf jeden Fall. Macht's gut.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.